Unser Gott ist gut. Amen. Amen. Halleluja. Was ist das für ein Tag heute, euch wieder hier zu sehen? Es macht mir einfach Freude und Spaß. Und ich bin total dankbar, dass Gott so am Reden, Gott so am Wirken in unserer Mitte ist. Besonders in diesen spannenden Zeiten, in denen wir leben, ist es immer gut, mit Gott unterwegs zu sein. Und wie ihr wisst, ich darf kein Motorrad fahren, weil ich immer zu viert bin. Egal wo ich hingehe, ich bin immer zu viert mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und deswegen denke ich, diese dreieiniger Gott, wenn er mit uns, wenn es dieses Bewusstsein da ist, er ist mit uns jeden Tag, mit jedem Schritt und Tritt, den wir tun. Hey, glaub mir, das ist das, was unser Leben Qualität gibt. Das ist das, was uns treiben kann. Und das ist das, was uns wirklich auch motivieren kann. Wer glaubt, Gott kann uns, Gottes Gegenwart in uns kann uns motivieren? Darf ich ein paar Hände sehen? Schön, ein paar Gläubige sind da, das ist ja sehr schön. wer glaubt, dass Gottes Gegenwart in uns kann auch zu einem Problem werden? Aha, ein paar erfahrene Christen sind auch dabei, sehr gut. Das sieht man, sehr schön. Heute Morgen, oder lass uns beim letzten Mal anfangen. Wir haben einfach über unsere Berufung gesprochen, über Salz und Licht. Ich habe gesagt, wir sind strahlende Salzstangen. Die Predigt ist online, kann man hören, wenn man will. Und wir haben gesagt, es gibt keine Stadt, die auf einem Berg gebaut ist, kann verdeckt werden. Und ich habe das demonstriert hier mit diesem Scheinwerfer, den ich dann später mit dem Eimer gedeckt habe. Wir haben den Zimmer abgedunkelt und wir haben gesehen, was bedeutet das, wenn wir unser Licht strahlen. Und ob du glaubst oder nicht, das kann auch manchmal zu Verhängnis werden, wenn wir unsere Berufung leben. Nicht für Gott, sondern für unser Wesen. Warum? Wir haben Gewohnheiten, wir haben Selbstverständlichkeiten, wir haben unsere Vorstellungen von dem, wie was laufen kann. Und deswegen möchte ich heute gleich einsteigen. Ich habe einfach meine Predigt begegnet dem Riesen. Und nein, ich werde nicht von David und Goliath sprechen, keine Angst. Und ich denke, wow, was für eine Geschichte schreibt Gott mit uns Menschen und was seine Gegenwart alles in uns und uns tun kann. Und besonders das, wo wir nicht mit Gott einverstanden sind. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Dass wir mit Gott nicht immer einverstanden sind, das macht ihm nicht so unwahrhaftiger, das macht ihm nicht so unfairer oder so irgendwas, weil er hat den Blick übers Ganze. Wir sehen vielleicht 100 Meter, er sieht 3000 Meter. Und er hat den Blick, verstehst du? Und manchmal passieren Sachen, die nicht nach unserem Geschmack sind, aber glauben wir, dass Gott alles in seinen Händen hält, sollten wir eigentlich keine Angst haben. Und dennoch ringen wir immer wieder mit Gott und wir wissen nicht, was Sache ist. Aber ich glaube, dass Gott ist, egal wie er meint, das nur gut. Hat es das gemacht? Der Geist am Schlagzeug? Ich möchte gerne mit dem Zitat anfangen. Der richtige Moment lässt viele Dinge im Leben ganz einfach erscheinen. Ich denke, wir haben alle damit Erfahrung gemacht. Oder wir sehen so, dass irgendjemand was Gutes kann. Boah, bei dem sieht das ganz einfach. Wenn wir es mal probieren, klappt das nicht. Wenn eine Sache rechtzeitig passiert, wow. Hey, wir glauben, da stand so viel Organisation dahinter, da stand so viel Vorbereitung dahinter. Das ist eine Sache, die manchmal plus, aber dass das rechtzeitig passiert, das lässt die Sache so einfach ausschauen. Ich habe einige Erfahrungen mitgemacht und ich denke, heute geht es darum, was macht Gott in seiner Zeit und wie blickt Gott auf uns. Die richtige Zeit zu erwischen ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich denke, manchmal müssen wir den richtigen Zeit erwischen. Und da möchte ich, bevor ich weitergehe, ein, zwei Beispiele nennen. Hier ist erstmal ein Backmeister. Ein guter Backmeister schaut die Brote an, die er backt. Der guckt sie mal an, vielleicht gibt es so eine durchsichtige Glasscheibe im Ofen oder auch nicht. Aber ich weiß es nicht, manche Sachen, die man backen muss oder backen will, während das gebacken wird, darf man den Ofen nicht aufmachen, weil sonst geht das Ding kaputt. Da fragt ihr lieber meine Frau über solche Sachen. Ich bin da ziemlich unwissend. Aber ich war schon genügend in Bäckereien in meinem Leben und habe auch Bäckereien in irgendwelchen Museen gesehen. Und da sind stehen auch alle möglichen so Backmeister da und die backen Brote. Und diese Backmeister, sie haben einen Blick, die wissen dieses richtige Moment. Sie schauen diese Brote an und wissen ganz genau, jetzt ist dieser Brot fertig. und dann holen diese Brot aus dem Ofen raus und er ist dann zum Verkaufen bereit. Stell dir vor, jeden Bäcker wird jeden Brot mal in die Mitte schneiden, um zu schauen, ob das durch geworden, ob das durch ist, ob das richtig schon quasi fertig gebacken ist. Hey, da werden die Italiener sterben. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Ein Bäckermeister, der hat einen Blick, der schaut dieses Brot an, der hat ein Gefühl dafür und der weiß genau, wann seine Brote reif sind. Und ganz genau in dieser Reife weiß das auch ein guter Grillmeister. Nicht jeder, der Fleisch auf dem Grill schmeißen kann, ist ein guter Griller. Frag mich. Kennst du das, wenn die Person am Grill steht und der grillt und dreht das Steak 50 Mal hin und her und dann schneidet er noch mit dem Messer, um zu schauen, ob das gut ist oder nicht? Ein guter Grillmeister hat ein Gefühl, hat einen Blick, der riecht das. Der sieht das einfach, wann das Steak etwa medium, etwa durch ist. Und der dreht nicht 50 Mal hin und her. Und der weiß, okay, meine Steaks sind jetzt eigentlich fertig. Die schauen nicht immer auf einen Timer, die schauen immer nicht auf einen Kalender, die schauen nicht immer so auf einen Piepser. Ich meine, okay, fünf Minuten Ei ohne Timer zu machen, könnte für mich persönlich sehr schwierig sein. Ich kann die Zeit da nicht so genau fühlen. Die Befähigung oder diese Gabe habe ich einfach nicht so, die Zeit allein zu erraten. Vielleicht muss ich genauer auf die Uhr schauen, dann könnte es klappen. Aber da braucht man einen Timer. Aber was man so Brot backen, da braucht man ein Auge, da braucht man ein bisschen Erfahrung. Und ich glaube, das ist das, was Gott mit uns auch macht. Das ist auch das, was Gott mit uns macht. Nämlich, Gott schaut auch nicht auf einen Timer oder einen Kalender, sondern er schaut auf unser Leben und auf unser Charakter. Wer bereit sein möchte, Gott bereitet uns immer vor für Next Level, für die nächsten Ereignisse, für das, was er mit uns vorhat. Und wir sind sozusagen im Leben wie im Gottes Backofen, wie auf Gottes Grill. Also nicht zum Quälen, sondern zum vorbereitet werden, sondern zum geformt werden. Um vorbereitet sein für das, was ihm gefällt, für das, was er vorbereitet hat. Aber Gott schaut unser Leben wie der Bäcker seine Brote, wie der Grillmeister seine Steaks. Er schaut genau und er hat dieses Gefühl dafür, jetzt sind sie so weit, jetzt kann ich sie rausholen. Stell dir vor, was für ein Meister ist unser Gott. Er schaut unser Charakter. Ich denke, jede Situation und Umstand, in denen wir stecken, ist so wie eine Art Vorbereitung, Formung für ein Next Level, für ein Erlebnis mit Gott. Und die Bibel sagt uns, wenn wir im Kleinen treu sind, erst dann werden wir auf Größeren auch gesetzt werden. Und deswegen schaut Gott unser Charakter ein und er schaut, wo wir stehen, wie entwickeln wir uns, tun wir das, lernen wir das, was er uns beibringen möchte oder nicht. Und wenn die Zeit erfüllt ist, wenn er sieht, wow, mein Steak ist reif, mein Brot ist fertig, dann holt er die Zange bzw. diesen riesen Schaufel da und holt Brot aus dem Ofen oder nimmt den gut gegrillten Steak aus dem Grill und dann ist das auch einsatzbereit. Nun, meine Frage ist, bin ich überhaupt, woraus soll mich Gott holen und bin ich reif für eine, ich habe es jetzt Rausholaktion genannt. Bin ich nur im übertragenen Sinne, wir sind wertvoller als Brot und Fleisch, das ist mir bewusst. Aber wären wir so eins, wären wir bereit für eine Rausholaktion? Wenn wir für eine göttliche Herausforderung stehen, Gott befähigt uns, beruft uns zu einem bestimmten Ding, da sind wir reif, sind wir bereit? Oder wie schaut es aus, wenn Gott uns holen möchte? Und ich habe gesagt, Gott schaut nicht, also Gottes Timing ist unser Charakter. Besonders, wenn es um vorwärts gehen soll. Er schaut, wo wir stehen. Und Charakter und Formung bedeutet ungefähr sowas. Also ich habe jetzt die präsentesten Sachen. Ich möchte versuchen, in dem ersten Teil ein bisschen schneller zu fliegen, weil diese Folie werden wir später noch einmal sehen. Hier geht es um Gehorsam. Gehorche ich Gott seine Anweisungen, seine Gebote oder nicht? Es geht um Lernbereitschaft. Bin ich belehrbar oder weiß ich alles besser als Gott, so im übertragenen Sinnen? wir haben alles Mögliche. An Menschen kann man alles Mögliche begegnen. Die Lernbereitschaft, dann diese geistliche Wachstum, wenn ich lernbereit bin, wenn ich bereit und fähig bin zu lernen, wachse ich auch geistlich. Und natürlich andersrum ist das auch korrekt. Wenn ich nicht lernbereit bin, dann werde ich nicht wachsen. Dann wächst nur mein Egoismus oder mein Stolz und mehr auch nicht. Dann geht es um geistliche Fruchtbarkeit. Wenn ich geistlich gewachsen bin, weil ich Lernbereitschaft und Gehorsam war, dann trage ich auch geistliche Frucht. Dann sieht mein Umfeld um mich herum, dass ich eigentlich eine besondere Person bin, weil Gottes Geist und Gottes Wirken in meinem Leben präsent sind. Und dann natürlich auch Risiko nehmen. Gott rechnet nicht 1 mit 1 plus gleich 2, sein 1 plus 1 machen gleich 11 oder mehr. Und deswegen, seine Rechnungen sind anderen. Und ich denke, wenn wir versuchen, alles so logisch mit Gott durchzugehen, dann werden wir es etwas schwieriger haben, weil Gott rechnet nicht wie wir. Seine Gedanken und seine Wege sind so weit von uns, wie Erde und Himmel von uns entfernt sind. Und so lenkt und tut er nach, also nicht menschlich, Gott ist göttlich. Und er macht das einfach göttlich und göttlich vollkommen, perfekt und gut. Und deswegen sage ich, okay, er schaut in uns, in unser Charakter. Und heute möchte ich ein weiteres Landsmann aus Israel von unseren Leuten einfach mit euch gut betrachten. Ein guter Freund, ein alter Freund, sehr alter Freund. Und ich möchte gerne ein paar Fakten von den ersten zwei Kapiteln bei dem schauen. Nämlich, es geht heute um Jona. Und dann habe ich im Titel gegeben, Jona mit Wahl, aber ohne Wahl. Das muss erstmal jemanden verstehen. Ich denke aber, ihr habt das alle. Und im Vorher verbreite ich gerade kurz Irrlehre, wenn ich das darf. Ich muss das machen. Nämlich, ihr seht, es steht auf meiner Präsentation, Jona mit Wal, also den großen Fisch, aber ohne Wal, also er hatte keinen anderen Wal gehabt. Nun, dass wir uns von vornherein verstehen, ich habe es auch, also übrigens in meiner Bibel, in meiner arabischen Bibel steht auch, dass Wal im Spiel war. In der Geschichte von Jona steht wortwörtlich Wal, die Rede ist von Wal, von dem Riesenfisch. Aber ich habe bei der Vorbereitung dieser Predigt sehr viel in meiner Biblia Hebraica, also im hebräischen Bibel, den Urtext zu dieser Geschichte schauen müssen und ich habe ein paar Sachen, so schöne Sachen entdeckt. Und da steht tatsächlich, da ist die Rede nirgends von einem Wal, sondern von einem großen Fisch. Okay? Also Wal ist Auslegungssache, aber vom Urtext her steht einfach ein Riesenfisch. Das wollte ich nur geklärt haben, falls irgendwelche Schlauen unter uns das gelesen haben und wissen, dass da große Fisch steht und gar kein Wal. Okay, nur, dass ihr versteht. So. Also, wir gehen in die Fakten vom Kapitel 1. Ich denke, die Geschichte von Jona sind uns alle bekannt. Gott ruft ihm und sagt, Jona, ich will, dass du nach Nineveh gehst und dort mein Wort verkündigt, die Menschen sollen gerettet werden. Und Jona will das natürlich nicht, wieso die Leute von Nineveh waren Ernstfeinde mit den Juden und Jona wollte nicht mit denen Himmel und Erde teilen, die Erde hat es gereicht. So, er weigert sich und dann macht sich auf den Weg und flieht übers Meer nach Tarsis. Und es ist im Prinzip die ganz andere Richtung von Nineveh und sagt, okay, ich hau ab, ich will nicht das machen, was Gott von mir haben möchte. Während er auf die Flucht ist Richtung Tarsis am Schiff, es passiert ein heftiger Sturm und dieser Sturm droht den Schiff echt kaputt zu machen. Soweit so, dass die Seemänner einiges vom Last vom Schiff ins Meer bereits geschmissen haben, um Gewicht vom Schiff zu reduzieren, ja, dass die nicht sinken. Und die fingen an, hin und her zu überlegen, was machen wir? Ja, die fingen sogar jeden in seine Sprache, seinen Gott zu rufen. Aber Bruder Jona, was macht er? Er geht im Bauch des Schiffes und er macht eine Nickerchen. Er macht einen festen Schlaf. Er schläft einfach so tief. Und während sie diskutieren und suchen, kommt der Kapitän auf die glorreiche Idee. Ich suche mal, wo ist denn dieser Mann ist. Er geht runter, wickt Jona auf und sagt, hey, wir sinken hier. Vielleicht rufst du mal auch du zu deinem Gott. Bisher haben wir keine Hilfe bekommen. Vielleicht weiß dein Gott ein Problem, aber alles hat natürlich nicht geholfen. Und diese ganze Tumult, das Schiff droht zu sinken, die Menschen drohen zu sterben, sagen die, lass uns mal ein Los werfen, vielleicht können wir schauen, wer von uns an das Ganze schuld ist. Und klar, die Los fiel auf Jona und Jona ist schuldig. Und daraufhin erzählt ihnen Jona die ganze Wahrheit und dass er auf die Flucht von Gottes Angesicht ist. Und er bittet diese Männer, bitte werft mich ins mehr, ich will einfach nicht. Wahrscheinlich, er wusste sowieso, wird er sterben, also warum soll ich die anderen Männer mit in den Tod reißen? So, wirf mich ins Meer. Aber so einfach haben sie ihm das nicht gemacht, diese Seemänner. Die weigerten sich, warum? Sie wollten einfach nicht sein Blut auf ihre Hände haben und sie wollten nicht, dass die Schuld dran an sein Sterben. Aber sie beteten auch viel und beteten und beteten und letztendlich haben sie gesagt, okay, komm, wir werfen ihr ins Meer. Und als sie das getan haben, dieser Sturm wurde still, so weit so, dass diese Seemänner erstmal Furcht bekommen haben und fangen an, Gott zu loben und Gott zu preisen und irgendwelche Versprechen, also Gelöbnisse an Gott zu geben. Das ist so ganz schnell zusammengefasst, die erste Kapitel, fast der erste Kapitel vom Buch Jona. Und das ist das, was wir sehen. Gott ruft an jemanden und sagt, hey, ich will, dass du gehst und tust. Und dieser jemanden, dieses Jona, weigert sich. Er will das einfach nicht. Und er denkt, ich kann von Gott fliehen und weggehen, haben wir alles gehört. Geht nach Tarsis, die Probleme beginnen. Was ist Fazit hier? Was habe ich hier eigentlich in diesem ersten Kapitel gelernt? Und wie gesagt, ich möchte gerne hier schneller durchgehen, später brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Durch Ungehorsam, eigene Pläne und Lösungen gerät Jona in Schwierigkeiten. Und dann versteht man nicht, wieso Gott Sachen zulässt. Wenn ich heute lieb zu euch sein darf, ihr wisst, ich verwende nicht nur die weiche Liebe, alles Schatze, Mause, Katzelein. Harte Liebe darf auch mal sein, also das heißt, man sagt, was Sache ist. Überlegen wir uns mal in unser Leben, ob wir gewisse Parallele finden. Überlegen wir mal ganz, ganz kurz, wie sieht es bei mir aus? Überlegen wir mal ganz, ganz kurz, wie gehorsam, eigene Pläne, eigene Lösungen. Das hat Jonas nur und alle anderen, die es ihm vor ihm und nach ihm versucht haben, die gerieten nur in ähnliche Probleme. So weit so, dass Gott gesagt, okay, wenn du es nicht tust, schauen wir mal, was ich mit dir mache. Letztendlich wurde Jonas eigentlich ins Meer geschmissen und im Prinzip die letzten Sekunden, ich will gar nicht wissen, was in sein Hirn so alles ging, in diese letzten Sekunden, sagt, okay, Jona, wir haben jetzt gebetet und wir haben Ruhe im Herzen, wir haben dein Blut nicht auf unsere Herzen, dein Gott ist wie auch immer sauer auf dich, komm, Schaka, wir schmeißen dich ins Wasser und überleg dir, was das bedeutet, in so einem tobenden Meer geschmissen zu werden. Mittendrin, da sind wahrscheinlich hungrige Fische, da sind wahrscheinlich Tiere, das ist auf jeden Fall kalt, also Wassertemperatur nach 10 Minuten wahrscheinlich tödlich, wenn nicht sogar schneller. Also im Prinzip, Jona hat den sicheren Tod vor der Auge gesehen. Was geht so alles in seinem Kopf? Ich habe keine Ahnung, wie oft er bei diesem Rausschmiss, wie viel er gebetet hat. 50 Mal Vater Unser, 30 Mal begrüßt hast du Maria und was weiß ich was. Nee, da war da mal nichts davon. Haben wir später gemacht. So. Aber Gottes Plan war dort nicht zu Ende. Er war ungehorsam, hat seine Pläne geschmiedet, hat gegen Gottes Willen rebelliert, aber Gottes Plan ging deswegen nicht zu Ende. Und dann springen wir gleich zu Kapitel 2 vom Buch Jona und da wird die Faszination noch größer. Also ganz ehrlich, so ein Kerle, meine Güte, aber wie auch immer sah er für mich auch so, als ob dieses Jona wie der einzige Rettungsring für die Menschen von Nineveh gewesen war. Warum hatte Gott ihm nicht einfach saufen lassen und sterben lassen und hat einen anderen, weiß ich nicht. Hier kommt echt ein Bibelvers, der mich total umhaut, nämlich, das heißt dort in Jona 2,1, und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Wow. Eigentlich, vielleicht göttlich gesehen, hat Jona die Ohrfeige verdient und hat keine Rettung mehr gefunden. Den sicheren Tod hat er gesehen, aber Gott hat einen Plan. Gott wollte noch irgendwas durch dieses Jona erreichen. Warum? Frag mich nicht, wieso, aber für Gott war dieser Mann wichtig. Und auch in allerletzter Not bestillt dieses Gott, und Gott bestillte, der Herr bestillte einen großen Fisch. großer Fisch, du bist, er gab ihm wahrscheinlich die Koordinatoren, so die Koordinatoren, wo steht dieses Schiff, genau, so und so viele Meilen hier, so und so viele Meilen dort, geradeaus, da links, da rechts, keine Ahnung, wie man das so alles orientiert, und er bestillt diesen Fisch. Jona wird hier rausgeworfen, und der Fisch hat ein heiliges Futter zu essen. Dieser große Fisch fängt Jona an. Und wir haben gelesen, Jona blieb im Bauch dieses Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Hat Jesus nicht auch Bezug auf diesem Bild auf sich genommen? So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so soll der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein und so weiter und so fort. Das ist ein mega, 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 mega Bild. So, was passiert hier ist, Jona steckt in die 3. Krise, nun muss er handeln. Wer hat gezählt? 3. Krise. Krise Nummer 1, seine Berufung, geh dorthin, wo du nicht hingehen willst. 2. Krise, Sturm unterwegs mit dem Schiff. Und die 3. Krise, der große Fisch schnappt ihm und er huckt in den Bauch. Ich will gar nicht wissen, wenn man so im Bauch redet, welche Gedanken man hat, wie komme ich hier wieder raus. Also Kopfkino ohne Ende. Nun, jetzt muss er handeln. Und was macht Jona? Jona betet. Mitten in diesem schwierigen Situation fängt Jona einfach an zu beten. Und dieses ganze Gebet geht fast den ganzen Kapitel 2 durch. Und das ist sehr schwierig zum Zusammenfassen. Dachte ich, wir lesen das einmal zusammen. Okay? Gut. Da müssen wir einfach schauen, was er gebetet hat. Zwischendurch werde ich mich selber anhalten und ein oder andere Kommentar dazu sagen. Also das Ganze bewegt ihn zum Gebet. Und dann betet er Folgendes. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches, mitten in die Bedrängnis. Und er sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er antwortete mir, Moment mal, du huckst immer noch im Bauch und du wirst gerade richtig, so wie man sagt, vorbereitet. Im Bauch, mit alle Flüssigkeiten, die dazu gehören, okay? Aus dem Schoß des Sheol, also Sheol heißt die Hölle oder den Tod, schrie ich um Hilfe und du hörtest meine Stimme. Was für ein Vertrauen, mitten in diesem dunklen Bauch zu sitzen und zu schreien und bekennen, Gott, du kennst mein Herz, du erhörst meine Gebete, ich weiß, dass du bei mir bist. Und du hattest mich in die Tiefen geworfen, in das Herz der Meere. Und jetzt pass auf, wie beschreibt er die ganze Flüssigkeit im Bauch des Fisches oder des Walles, wenn du von mir aus willst. Und Strömungen umgaben mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin, heftig. Und jetzt pass auf. Und da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Warum? Er erkennt, er braucht einen Blick zum Tempel. Was dieser Blick zum Tempel bedeutet, sehen wir gleich. Wasser umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich. Seetang schlag sich über meine Haut, also richtig ein guter Algenturban sozusagen. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab, die Erde Riegel waren hinter mir auf dem Ewig geschlossen. Also hier bekennt er, ich bin jetzt erledigt, die Riegeln des Lebens sind geschoben, ich habe keinen Zugang mehr zum Leben, die Sache ist erledigt. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Und dann passiert noch Folgendes. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und der kommt in diesen Begegnungsort, verschmachtet, komplett kaputt und das Einzige, was er jetzt noch machen kann, an Gott denken. Und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Zum zweiten Mal kommt dieses Wort heiligen Tempel. Die nichtige die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Oh, das ist ein ganz heftiger, meinender Satz. Die Menschen, die Gottes Gnade, aus Gottes Gnade austreten und er sagt, hey, ich habe das auch getan, Gott. Ich bin aus deiner Gnade rausgetreten und habe das getan. Die verlassen deine Gnade. Ich bin ausgetreten aus deinem Willen und man, die Gnade ist irgendwie, spüre ich gerade nicht hier im Bauch des großen Fisches. Und dann sagt er zum Schluss, ich aber will dir Opfern hinbringen. Oh, der hat Hoffnung auf einmal, wie im Bauch des Fisches, mit der Stimme des Lobes. Ah ja, Alter, ist das der fischeste Lobpreiskonzert ever? Und er sagt, hey, im Bauch des Fisches möchte ich dir Opfer bringen, aber ich kann jetzt hier nicht grillen, das geht sehr schlicht. Aber ich kann Lobpreis singen, ich kann beten, sagt er, ich will dir diesen Lobpreis bringen. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Da hofft er noch einmal. Und hier möchte ich ganz, ganz kurz mit euch zusammenschauen, was in diesem Gebet alles gibt. Die Fakten in diesem Gebet, eine Charaktersänderung beginnt. Kennt ihr nochmal die erste Folie, zu dem komme ich gleich. Von einem Rebellen zu einem Betenden. Einer nicht gehorsam zu einem Gehorsamen. Diese, in seiner Bedrängnis bekam einfach er Gottes hörende Ohren zu spüren. Und er bekennt, Gott, du hörst mich. Aus diesem Bauch hörst du mich noch. Und er bleibt auch dabei. Und dann beschreibt er, wie dreckig es ihm eigentlich ging. Und dann kommt diese Ernennung im Vers 5 und dann später, ich schaue zu deinem heiligen Tempel zurück. Heiligen Tempel schauen bedeutet, ich brauche Vergebung. Warum? Weil dort brachten die Juden ihre Brandopfer und brachten das zu Gott da, um Vergebung, ihre Schuld zu empfangen. Und er sagt, okay, ich blicke hin aus diesem Bauch und sehe den Tempel der Vergebung. Ich sehe den Altar des Opfers. Ich sehe diese heilige Feuer und ich bringe mich vor dir. Ich schaue dort hin, wo ist Vergebung passiert. Und Jonas wusste ganz genau, wenn Vergebung passiert, passiert auch was ganz Neues. Wow. Und dann zum Schluss, wenn wir gelesen haben, bekennt er auch Gottes rettende Kraft. Und dann sehen wir diese Checkliste noch einmal, nämlich Gehorsam war in Ordnung. Jetzt langsam gehorche ich. Ich bin lernbereit und sage, okay, Herr, ich habe es versimmelt, aber jetzt lerne ich, was du willst und ich will es auch gerne tun, weil er sagt, ich will das tun, wozu ich mir, der Herr mich berufen hat. Diese geistliche Wachstum, er winkt an, auf eine ganz neue Level in seinem Leben hineinzuwachsen und er fängt an zu denken, okay, Gott, ich will einfach lernen, ich blicke zu deinem Heiligtum, da gibt es neue Anfang für mich, da gibt es Heiligkeit für mich. Und die geistliche Fruchtbarkeit sehen wir, wenn wir Kapitel 3 lesen, was heute nicht mit dabei ist, dass er doch hin nach Nineveh gegangen ist, evangelisiert hatte, den Namen Gottes gerufen hat und die ganze Stadt wurde bekehrt, was ihm später als Trübsal fand, weil wie gesagt, er wollte nicht Himmel und Erde mit denen teilen, die Erde hat schon gereicht. Und da war auch natürlich Risiko oder zu riskieren, die Bereitschaft zu riskieren, Risiko zu nehmen, war natürlich ganz, 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 ganz groß. Soweit, so gut. Soweit ging diese Jona eigentlich mit Gott. Also ich will gar nicht wissen, wie es mir gehen würde, wenn ich dasselbe genauso auf diese Art und Weise erlebe. Und ich weiß, dass die Männer mich gleich ins Meer werfen. Und wie gesagt, ich werde vielleicht sagen, Freunde, wartet, ich weiß, das ist gerade gefährlich, aber lass mich vielleicht eine WhatsApp-Nachricht an meine Frau und Kinder mit dem letzten Selfie von mir nochmal schicken, dass sie was zur Erinnerung haben und was weiß sie was, aber Gottes Wege waren ganz, ganz krumm, in Anführungszeichen für Jona. Und deswegen habe ich mir einfach gefragt, was mache ich, wenn Gottes Pläne und Wege mich also quasi gegen meine Vorstellung und mein Verständnis sind. Und jetzt möchte ich gerne predigen. Jetzt habe ich meine Einleitung hinter mir gebracht, jetzt reden wir miteinander. Was mache ich, wenn Gottes Pläne und Wege gegen meine Vorstellung und Verständnis sind? Wisst ihr, was in der Regel passiert? diese häufigste, aber auch gefährlichste Ereignis, was in unserem Leben passiert, ist folgendes. Es gibt Distanz und Abstand zu Gott und vor der Berufung, den wir haben, nehmen wir das. Wir distanzieren uns von Gott, wir hören auf zu dienen, wir hören auf in unsere Berufung hineinzukommen, so eben wie Jonas. Wir hören auf, das zu tun, wozu wir berufen sind. Wir hören auf, zu aktiv in Gottes Reich zu sein. Wir nehmen Distanz, weil wir in Anführungszeichen nicht verstehen, wieso Gott das tut, was er tut und warum Gott das tut, was er tut. Ich kann dir nicht immer erzählen und erklären, wieso Gott tut, was er tut, aber ich kann dir nur eins sagen, Gott tut gut, was er tut. Halleluja. Was er tut, ist gut, ist vollkommen, ist perfekt, hat Himmelsperspektive, auch wenn das gegen mein Verständnis und meine Vorstellung ist. Auch wenn alles dagegen spricht, aber wenn Gott sagt, geh, mach das, dann muss das leben, das wird leben. Mein Herz soll diese Vertrauen haben, Gott hat berufen und Gott befähigt, Halleluja. Gott hat mich berufen und Gott hat mich befähigt und Gott sendet mich nicht irgendwo hin, ohne diese Befähigung, ohne diese Kraft, ohne diese Gegenwart, die mich schützt und bewahrt und mein Leben umkrempelt, überhaupt nicht. Halleluja. Wenn Gott beruft, befähigt Gott. Aber warum hat Gott Jona nicht anderes gelenkt? Ich denke, Jona war ein sehr feiner Mensch und der hatte wahrscheinlich viel zu viele Kontakte und Möglichkeiten, überall zu gehen. Und ich denke, manchmal platziert uns Gott in solche Stellen, um mit uns zu reden, oder? Das habe ich mir mindestens so zusammengefasst. Gott platziert Jona an einem Ort, wo nichts anderes helfen konnte, außer eine Begegnung mit ihm. Warum wir glauben, unsere Vision in dieser Gemeinde und glauben, dass eine Begegnung mit Gott kann alles verändern. Jona steckt im Bauch des Fisches und der kann jetzt nicht simsen, der kann nicht opfern, der kann keine Freunde anrufen, der kann nicht das Publikum fragen und der kann auch nicht 50-50 machen. Er ist schließlich nicht bald, wer wird Millionär? Er steckt in eine tiefe Krise und den sicheren Tod. Es hat wahrscheinlich nur vielleicht Stunden gebraucht und noch ein bisschen mehr von dieser Magensäure, diesen großen Fisches auf ihm gestürmt sind und der Kerl wird in Stücken wahrscheinlich ausgelöst. Da wird Schluss. Was weiß ich, ob die Darm haben oder auch nicht. Schlussendlich, die Muskeln auf Jona, wäre dieses Jona eigentlich wie eine Zitrone zerquetscht. Aber mitten in das Nichts Mögliches erkannt er eins, ist möglich, eine Begegnung mit Gott. Und Gott bringt Jona an einen Ort der Begegnung. So dunkel das ist, so stinkig das ist, so dreckig das ist, aber er wusste, ich muss diesen Mann neu begegnen, sonst geht er mir verloren. Und jetzt kann mir wer verstehen, wieso ließ Gott über diesen Weg. Vielleicht war Jona so rebellisch und auf andere Wege unbelehrbar. Ich denke, je hartnäckiger wir manchmal im Geiste sind, desto interessanter unsere Prüfungen und Trainingseinheiten werden. Und ich denke, je gehorsamer wir Gott gegenüber sind, desto schneller wir solche Trainingseinheiten durchgehen. Aus eigener Erfahrung, glaub mir das. Dieser Ort der Begegnung hat eine mega Veränderung gemacht. Und jetzt möchte ich, dass ihr hörhörig werdet, jetzt wird es sehr interessant. Diese Begegnung mit Gott änderte sogar die Gesinnung von diesem Fisch, diesen großen Fisch. Und jetzt werden wir ein bisschen Hebräisch lernen. Im Hebräischen gibt es Nomen, okay, also Nomen, die man den gleichen Nomen ist, man kann den Maskulin und Feminin verwenden und man erkennt an der Endung von dieses Nomen, ob das jetzt Maskulin oder Feminin gesprochen ist. So zum Beispiel, dieses Wort Ich heißt Mensch. Hebräische Wort für Mensch ist Ich und man benutzt das auch für Mann. Und die Frau wird Isha genannt. Nur im Hebräischen NH dahinter mit Konsonant. Auf dem Deutschen wird das nach dem Ich einfach mal vielleicht NHA dazu. Und genauso dieses Wort für Fisch auf Hebräisch, die kann man genau so und so verwenden. Ich sag dir, ich habe mich mit meiner hebräischen Bibel so rumgeschlagen, um zu prüfen, stimmt, was ich lese oder nicht. Ich wollte wissen. Und in der Tat habe ich Folgendes herausgefunden. Im Jonas Kapitel 2, Vers 1 bestellt Gott einen Fisch, der verschlingt. Und es steht dort Dag. Also Dag ist nicht der deutsche Agent für Gottesreich, sondern Dag ist das hebräische Wort für Fisch, maskulin, also männlich. Später im Vers 2, oder 3 war das? 2, lesen wir, er betete aus einer Daga, so auf Deutsch gesagt, aus dem Bauch einer Fischin sozusagen. Es gibt nicht auf Deutsch, aber dass ihr mich versteht. Steht nicht im Hebräisch Daga, nicht mehr den großen Dagadol, sondern Daga. Aus dem Bauch eines Daga, eine Fischin, eine Fischfrau. Und viele, viele Theologen und Bibelkritiker betrachten das als einen Sprachfehler, einen Übersetzungsfehler. Hier stimmt irgendwas nicht. Es kann doch nicht sein, dass ein Dag, ein männlicher Fisch, den Jona verschlingt, aber das heißt, er betet aus dem Leib eine Daga. Da stimmt irgendwas nicht. Und was sage ich dir? Hier gibt es eine große geistliche Dimension für dieses Fisch und Fischen. Nämlich, wenn man vom Bauch redet, vom Fisch, redet man, also das hebräische männliche Bauchwort, männliche Hebräisch bedeutet Magen, wenn man von einem männlichen, von Dag redet. Aber wenn man den weiblichen Magen sagt, sagt man gleich Gebärmutter. Oh, ich habe Gänsehaut. Come on. Was für eine Begegnung mit Gott, dass einem Bauch eines männlichen Fisches in einem Mutterleib, in einer Gebärmutter verwandelt. Wieso? Weil im Gebärmutter passiert was ganz anderes, als das, was im Mannesbauch passieren kann. Also ich als Mann, ich kenne nur ein einziges Bauchgefühl. Der heißt Hunger. Ha? Steak. So schaut's aus. Diese Begegnung mit Gott wandelte sogar die Gesinnung von diesem Bauch vom Fisch. Warum? Nämlich, diese Begegnung mit Gott wandelte dieses Bauch von einer Tötungsmaschine zu einer lebensspendenden Quelle. Im Gebärmutter entsteht Leben, im Gebärmutter entsteht Neues. Da drinnen kommen Menschen zum Leben, Halleluja, und entstehen auf dieser Erde. Als Gott hier uns sagen möchte, er kam in einen männlichen Bauch hinein, aber ich möchte ihm eine neue Geburt schenken, deswegen wandle ich die Gesinnung, nur die Gesinnung. Das Geschlecht vom Fisch war nicht verändert, nicht, dass ihr falsch versteht, weil das später als der Fisch im Spiel, das heißt wieder mal im Hebräischen, den männlichen Fisch, Dag und nicht Daga. Aber als er betete, war die Rede von dem Gebärmutter. Als er betete, schickte Gott ein neues Leben hinein. Als er Gott begegnete, war sogar das Unveränderliche verändert. Halleluja. Als er in diesem Begegnungsort, wo nichts lief, sich an Gott wandte, passierte das Unmögliche. Halleluja. Und ein neuer Anfang wurde geboren. Wie heftig ist das? Ich weiß es nicht, ob du gerade nicht in einem Fischbauch steckst im Leben. Aber ich kann dir eins sagen, eine Begegnung mit Gott kann diesen Bauch von einem Fisch zu einer Gebärmutter machen. Zu einem Ort, wo Hoffnung und Leben entsteht. Zu einem Ort, wo Leben aus dem Leben herauskommt. Ich habe keine Ahnung, ob die Magensäure eines männlichen Fisches richtig dich gerade fertig macht und die Algen gerade um deinen Kopf wie ein Hut sich versammelt haben und die Gewisser in dem Bauch bis zum Hals gekommen sind. Aber ich weiß eins, eine Begegnung mit Gott kann diese Gesinnung im Bauch von einem Fisch ändern. Und ich glaube, dorthin müssen wir heute hin. Und dieser neue Anfang steht im Vers 11 und somit ist Kapitel 2 auch zu Ende. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Heftig. Freunde, möchte Gott heute vielleicht uns so mal die Augen aufmachen in diesem neuen Jahr, was wir einfach sowieso allein von den Umfeldereignissen, die wir gerade erleben, es ist schon eng genug und nervig genug, lass mal so sagen. Aber möchte Gott vielleicht uns in diesem Fischbauch mal unser Herzen zu ihm richten, dass wir vielleicht anfangen zu beten und ihm zu begegnen, dass wir anfangen zu bekennen, Herr, ich schaue zu deinem heiligen Tempel, ich brauche Vergebung, ich brauche neuen Anfang mit dir. Du bist mein Ritter in der Not. Mittendrin bekennt er, es ist Rettung im Herrn, Herr, und ich bin bereit zu tun, was du willst. Gott hat Jona sterben lassen können, aber das war nicht sein Willen. Gott hatte statt meinetwegen ein Wal vielleicht ein Scharkfisch, so ein Hai, auf ihm gelassen und er wäre auch erledigt. Aber Gott musste ihn durch den Bauch des großen Fisches hineinführen, damit Nineveh gerettet wird. Eine rettende Botschaft stand hinter diesem Tunnel. Die Liebe Gottes, also unvorstellbar, das ist gegen unsere Vorstellung. Gott quält einen Mann so weit so, dass, damit eine Stadt namens Nineveh gerettet wird. Ist das nicht gegen unsere Vorstellung? Das ist doch, das versteht man nicht. Wir denken immer, wenn Gott uns beruft, alles tut die Palette, alles wie auf dem Catwalk und so. Nein, ist das nicht. Ist das nicht gegen unsere Vorstellung, dass, okay, ein Mann ist abgehauen, komm Gott, du bist doch der Gnädiger und Barmherziger, vergib ihm doch. Und schenk zu ihm zwei Ältesten, die ihm einfach mal zurechtweisen und sagen, Junge, folge Gott. Nein, das ist nicht vorstellbar für mich, das ist über mein Verstand. Aber das ist in Gottes Plan korrekt gewesen. Und deswegen, Gott schaut auf unser Charakter und auf unsere Bereitschaft. Was machen wir in diesem Bauch von dem Fisch? Und deswegen meine zwei, drei Fragen zum Ministry Time. Folge ich Gottes Ruf im Alltag oder bin ich eher auf der Flucht? Das muss jeder prüfen in sein Herz drinne. Weiß mein Umfeld, dass ich überhaupt gläubig bin oder nicht? Bin ich vielleicht der einzige Rettungsring, wie Jona zu Nineveh, vielleicht du in dein Umfeld, weiß ich nicht. Sind Gottes Lektionen und Lernbereitschaft relevant für mich? Kann ich erkennen, okay, Herr, die Lektion ist hart, aber ich möchte gerne lernen, ich möchte gerne wachsen, ich möchte gerne vorwärts kommen? Oder ist das jedes Mal, wenn das irgendwas schiefläuft, eine Meckerpartie zwischen mir und Gott? Freunde, da müssen wir wach werden und einfach mal unser Leben reflektieren und schauen wir, was Gott mit uns tut. Und der dritte ist eine Einladung. Hier brauche ich eine Begegnung mit Gott, die mein Leben katapultiert. Und ich habe hier bewusst dieses Wort katapultiert ausgesucht. So wie Jona aus dem Bauch des Fisches ans Land katapultiert wurde. Vielleicht brauchen wir heute eine Begegnung, die uns katapultiert von dort, wo wir sitzen, zu dort, wo wir hinwollen, zu dort hin, wo Gott möchte, dass wir hin katapultiert werden. Ich denke, ich glaube, dass Gott heute katapultieren möchte. Er möchte gerne aus der Grube rausholen, aus dem Bauch rausholen. Er möchte gerne diese Säurensäfte, die in dem Magen um dich herum so drehen und stinken und schmecken, vielleicht keine Ahnung. Alles ja schmeckt vielleicht nach Toner, keine Ahnung. Aber er möchte gerne stattdessen ein Gebärmutter geben. Faszinierend. Ein Fisch verschlingt ihm, aber er betet und die Rede ist schon gleich von einer Gebärmutter. Das ist das, was dir Leben und Kraft gibt. Bist du bereit? Kannst du mit mir heute Morgen glauben, dass Gott fähig und mehr als fähig ist? aus diesem Bauch eine Gebärmutter zu machen, die dir Leben und Hoffnung und Gnade schenkt. Halleluja. Lass uns zusammen aufstehen. Wir möchten gerne zusammen beten. Halleluja. Glory Jesus. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Glory, 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 Glory. Hey, öffne dein Herz für Gott heute Morgen. Beobachte ganz kurze Situationen, wo dich gerade so ärgern. Wo du vielleicht nicht verstehst, wieso Gott das zulässt, was zugelassen worden ist. Vielleicht erkennst du diese viel Wasser um dich herum und es reicht dir, du kannst nicht mehr. Vielleicht verstehst du nicht, warum einiges passiert oder auch nicht. Vielleicht wartest du schon so lang. Dann ist meine Frage, bist du abholbereit? Bin ich abholbereit? Bin ich am Beten und Warten oder bin ich immer noch am Heulen und Meckern? Gottes Timing wird durch unser Charakter sozusagen bestimmt, durch unser Gehorsam zu ihm. 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch, überleg dir. Vielleicht bist du länger unterwegs, vielleicht verzweifelt. Ist es okay? Aber wie wäre es, wenn das heute die Möglichkeit ist, dass diese Wahl dich ans feste Land bringt oder dieser große Fisch? Wie sieht es aus, wenn heute uns einfach Gott Gnade schenkt und erleichtert unsere Herzen? Wie sieht es damit aus, wenn der Heilige Geist dein Herz heute so heftig berührt, so richtig ganz heftig berührt? Dass du sagst, wow, Herr, ich kann nicht mehr in deiner Gegenwart stehen. Ich liege mich gerade flach, ich knie mich vor dir. Oder was auch immer. Ich möchte kurz mit uns beten und das Lobpreisteam wird uns im Lobpreis weiterführen. Und ich möchte dich ermutigen, nicht weniger zu Gott zu schreien wie Jona im Bauch des Fisches. Halleluja. Komm, lass uns Hände und Stimmen zu Gott erheben. Wer möchte, wie gesagt, beten darf man. Halleluja, Glory, 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 Glory. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Wow, Herr, deine Gegenwart, Herr, erfüllt diesen Raum gerade. Deine Gegenwart erfüllt diesen Raum. Deine Gegenwart erfüllt diesen Raum, Herr, deine Gegenwart erfüllt diesen Raum. Jesus, wir bitten, dass deine Gegenwart diesen Raum erfüllt, dass deine Gegenwart jedes Herz erfüllt. Vater, wir bitten, dass dir die Not begegnet wird. Papa, wir bitten, dass du jeden dunkle Ecke hell erleuchtest. Vater, wir bitten im Namen Jesu, dass dir den Mensch, der gerade so in einer Situation steckt, wie so in einem Bauch von einem männlichen Fisch, Papa, dass da ein Gebärmutter entsteht, Papa, dass du eine Gnadenwende gibst, Vater, dass du ein Wunder tust in den einzelnen Situationen. Vater, wir flehen, wir rufen zu dir, Herr, und wir wissen, Rettung ist nur bei dir, Halleluja. Herr, wir wissen, Rettung ist nur bei dir und durch deine Gnade. Und deswegen rufen wir, Herr, um Gnade. Halleluja. Vater, ich bitte für Geschwister, die schon gequält sind von Algen und von so viele Wasser, mit so viel Säure, mit alles Mögliche. Halleluja, Vater, ich bitte im Namen Jesu, dass diese Reife da ist, Herr, dass wir auch ausgespuckt werden aus Festland. Im Namen Jesu steuert diese Wahl deines Lebens, diese große Fisch Richtung festes Land. Im Namen Jesu, Halleluja. Im Namen Jesu, im Namen Jesu. Die Gnade fließt, Herr. Deine Gnade fließt, Herr. Deine Gnade fließt, Jesus. Deine Gnade fließt, Herr. Deine Gnade fließt, Halleluja. Deine Gnade fließt, Herr. Deine Gnade fließt, Halleluja. Vater, danke, dass deine Wärme, so wie bei einem Gebärmutter, einfach die Herzen berührt, Papa. Deine Mutterliebe berührt unser Leben heute. Halleluja. Wow, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, 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 Herr. Du schenkst Heilung, du schenkst Freiheit, du schenkst Erquickung in den Herzen, in den Seelen. Glory, Jesus. Freunde, ich möchte euch dazu einladen, wenn die Band mit uns singt und wir im Herzen mitsingen und Gott suchen, lass das jetzt, diese Ort der Begegnung, stell dir vor, du bist hineingeschoben worden, damit du keine andere Möglichkeit hast. Stell dir vor, du bist hineingeschoben, weil Gott Größeres mit dir vorhat. Stell dir vor, dein Umstand ist nur eine Brücke, die Gott benutzt, damit er dich auf eine ganz andere Level und Ebene bringt. Stell dir vor, dieser Umstand ist nur so eine vorübergehende Tunnel, den du durchlaufen musstest. Aber am Ende wirst du eigentlich geehrt und Gott wird verherrlicht werden, weil du es geschafft hast, weil Gott dich geführt hast. Und dann gibt es die nächste Level von Berufung und von Erlebnissen mit Gott. Stell dir vor, es ist Gottes Absicht, dass wir durch gewisse Tunneln durchgehen, auch wenn wir es nicht verstehen, damit Gott sein Wille durch dich und durch mich verwirklicht. In dieser Gesinnung lass uns einfach Gott zusammen suchen und sagen, Herr, ich meckere nicht mehr, lass dein Wille geschehen in mir. Halleluja. Wenn während die Band mit uns singt, begegnen wir Gott. Amen. Halleluja.